Die Bühne kennt nur das Jetzt, den Augenblick, die Vergänglichkeit. Dieses Jetzt und seine Vergänglichkeit machen die Faszination Theater aus. Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall machen das ganze Jahr über Theater. Der Fokus der zweitältesten Freilichtspiele Deutschlands allerdings liegt auf den Sommermonaten. Seit 1925 findet in Hall auf den 54 Stufen der Freitreppe vor St. Michael Theater statt. Seit dem Jahr 2000 wird zudem im Haller Globe Shakespeare gepflegt. Seit der Eröffnung des neuen Globe 2019 werden dort auf der Kocherinsel Unterwörth Komödien, Musikproduktionen und sogar Tanz gegeben. Dank eines verschließbaren Daches finden im neuen Globe Vorstellungen auch bei schlechtem Wetter statt. Im Frühjahr, Herbst und Winter. Über die neue Spielzeit, die am 14. Juni mit Friedrich Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame auf der großen Treppe eröffnet wird und mehr, unterhalte ich mich in unserem Stimme Kultur Podcast heute mit Christian Doll. Seit 2017 leitet er die Festspiele, führt Regie und ist ein leidenschaftlicher Theatermann. Herzlich willkommen, Christian Doll. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Claudia Ihlefeld. Vage, flüchtig und schnell. Herr Doll, was fasziniert Sie am Theater?
Ja, Sie haben das ja in Ihrem Eingangstext eigentlich schon ganz schön beschrieben. Tatsächlich ist es der Moment und das Jetzt und das Erleben, was ich am Theater interessant finde. Natürlich ist es immer ein Ort der Auseinandersetzung, des Sich-Reflektierens, des Suchens danach, wer sind wir. Das Theater stellt wirklich große Fragen. Aber ich finde tatsächlich für mich am spannendsten dieser direkte Kontakt. Es ist immer Dialog, es ist immer, man ist in der Reflexion nicht alleine. Das ist auch für mich als am Theater arbeiten eigentlich das, was mich interessiert hat. Ich habe immer Gegenüber, ich habe immer jemanden, mit dem ich mich auseinandersetze und habe immer Begegnung am Theater mit anderen Perspektiven, andere Draufsicht auf Dinge und das ist bereichernd und ich kann jedenfalls als Theatermacher permanent lernender sein und das wünsche ich mir natürlich auch, dass das Publikum auch ist und hoffentlich mit viel Freude.
Bevor wir über die Produktion in diesem Sommer sprechen, vor bald 100 Jahren wurde zunächst nur Hugo von Hofmannsthal Jedermann aufgeführt, den wir ja eigentlich vor allem mit Salzburg assoziieren. Tatsächlich hießen die Freilichtspiele damals Jedermann-Festspiele. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, wie kam es überhaupt nach Schwäbisch Hall?
Naja, das ist ja in der Zeit entstanden, als also in Salzburg ist es eigentlich ein Jahr früher erst aufgeführt worden. Und ich glaube, es war die Idee, es gibt da verschiedene Anekdoten zu, wie der damalige, dann werdende Intendant nach Schwäbisch Hall gefahren ist, diese Treppe gesehen hat und gesagt hat, hier muss der Jedermann gespielt werden. Angeblich sogar bevor die Idee in Salzburg entstand. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das war das Ausschlaggebende, das Spiel vor der Kirche, dieses Mysterienspiel Jedermann. Offensichtlich entsprach das zu dem Zeitpunkt einer großen Mode. Und man sieht das ja an anderen Freilichtspielen auch. Ich war vorher Intendant in Gandersheim. Auch da war der Jedermann der Startpunkt für die Freilichtspiele. Also das hat offensichtlich die Leute damals sehr fasziniert. Auch diese Thematik, die da drin steht, der reiche Mann, dieser hedonistische Mann, der sich darauf zurückbesinnt, kurz vor seinem Tod eigentlich in der letzten Stunde, was ist denn eigentlich wichtig in meinem Leben? Also auch da werden große Fragen gestellt. Ich habe das ja auch selber schon inszenieren dürfen hier. Am Anfang fand ich diese Sprache altmodisch und abschreckend, habe dann aber festgestellt, nee, da kann man ganz modern mit umgehen. Und dann haben sich die Freilichtspiele aber ja weit weiterentwickelt und im Laufe der Zeit.
Theater will unterhalten, das steht außer Frage. Aber womit und wie wird heute unterhalten? Anders gefragt, Herr Doll, wie hat sich mit der Zeit die Programmpolitik der Freilichtspiele gewandelt?
Naja, wie gesagt, mit dem Jedermann haben wir gestartet und dann immerhin war das, auch wenn es sozusagen in der Form ja was aufgreift aus dem Mittelalter, ein zeitgenössisches Stück. Also es ist gar nicht so, dass die zeitgenössische Literatur neu war, aber in den Themen und auch in der Art des Zugriffs hat sich sicherlich vor allen Dingen in der Nachkriegszeit hier nochmal viel getan. Und es wurden plötzlich, wurde auch Brecht und Dürrenmatt, was wir jetzt ja auch, Dürrenmatt hat hier schon eine große Geschichte, wurde aufgeführt. Und dann kamen irgendwann die Kinderstücke dazu. Man hat sich entschlossen, dass man auch für Kinder erzählen will. Da hat man zunächst auf der kleinen Treppe gespielt. Also eine andere Treppe. Halle ist ja wirklich eine Treppenstadt. Dann kam das Musical irgendwann dazu, in den 80er Jahren. Das hat die ganzen Festspiele auch noch größer gemacht und dadurch natürlich noch mehr Publikum erreichen können. Und inzwischen mit dem Globe schaffen wir es natürlich, ein sehr, sehr abwechslungsreiches Programm hier dem Publikum vorzustellen und auch sehr ungewöhnliche Stoffe immer wieder zeigen zu können. Das ist sicherlich so in den letzten Jahren passiert. Ein Moment, der immer verbindend ist, glaube ich, ist, dass wir ein Programm haben, was für eine sehr, also sehr, sehr heterogenes Publikum funktioniert, also für sehr viele Zuschauer.
Sie haben Dürrenmatt erwähnt, Herr Doll. Am 14. Juni starten die Freilichtspiele mit Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie, was immer das bedeutet. Sie selbst führen Regie. Was erzählt uns dieser moderne Klassiker, der 1956 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde?
Ja, also tragische Komödie oder komische Tragödie, könnte man auch manchmal sagen. Tatsächlich ein interessanter Titel, den Dürrenmatt oder ein Untertitel, den Dürrenmatt diesem Besuch der alten Dame gibt. Also das, was mich am meisten daran interessiert ist, oder wo ich uns heute stark drin wiederfinde, ist tatsächlich an dieser Geschichte, dass wir so eigentlich das Thema Verdrängung, wie viel wir schaffen zu verdrängen. Ganz kurz gesagt, die Geschichte ist eigentlich ja sehr schnell erzählt. Das ist, die alte Dame kommt nach Güllen, eine Kleinstadt, also die Namen sind da auch sehr sprechend in diesem Stück, und hat ein Erlebnis hinter sich mit Alfred Ill. Die beiden waren irgendwann ein Paar und Ill hat, die haben ein gemeinsames Kind gekriegt, das haben sie aber nicht mehr gemeinsam gekriegt, weil Alfred Ill die Vaterschaft bestritten hat, vor Gericht sogar. Und Claire Zachanassian musste dann aus dieser Stadt raus, weil sie angeblich irgendwie mit sehr vielen Männern was hatte und dann so als Schlampe aus der Stadt geschmissen wurde, kommt zurück und will Gerechtigkeit herstellen, wie sie sagt, und bietet der Stadt an, wenn sie das tut und wenn sie sieht das so, die Gerechtigkeit kann dann hergestellt werden, wenn dieser Alfred Ill vernichtet wird, sprich getötet wird von den Dorfbewohnern. So wie sie misshandelt worden ist, und dann ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und bietet der Stadt dafür 1 Milliarde an. Und diese Käuflichkeit der Güllener, das ist das, was natürlich extrem interessant ist. Was macht man denn? Was ist man bereit zu tun, wenn man so viel Geld in Aussicht gestellt kriegt? Und was ist man bereit dafür zu verdrängen? Also die fangen nämlich alle an zu konsumieren und Geld auszugeben auf Kredit. Obwohl sie immer denken, nein, wir werden diesen Mord natürlich nie ausführen, aber irgendwie werden wir schon an die Milliarden kommen. Aber eigentlich wissen sie natürlich innerlich mindestens, auf was sie sich da einlassen, wenn sie anfangen zu konsumieren. Und da erkenne ich uns extrem stark wieder, dass wir konsumieren, dass der Konsum so verführerisch ist.
Und die Käuflichkeit.
Die Käuflichkeit einfach da ist, genau, weil wir Geld wollen, weil wir mit Geld Macht haben, weil wir mit Geld uns verwirklichen können. Und das ist ja wirklich auch cool. Klar, wenn man alles machen kann, ist das super. Wir verschulden uns vielleicht heute nicht so stark in die Vergangenheit, sondern wirklich in die Zukunft. Also unsere Schuld liegt nicht nur in der Vergangenheit, sondern eigentlich belasten wir ja schon kommende Generationen mit dem, wie wir mit dieser Erde umgehen. Also das sind unsere großen Themen, die wir gerade haben. Aber das schaffen wir auch sehr erfolgreich zu verdrängen. Das ist für mich sowas, was mich sehr interessiert hat an diesem Stoff. Aber das Unterhaltsame ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ich finde, das ist schon sehr unterhaltsam geschrieben, sehr pointiert. Es macht Spaß, wie Dürrenmatt mit Sprache umgeht. Und das macht auch, kann ich jetzt sagen, beim Proben im Moment extrem viel Spaß, da immer wieder nachzusuchen. Und man freut sich darüber, was sich dieser Mann alles gedacht hat und an welcher Stelle und wie er auf Themen immer wieder Bezug nimmt.
Lassen Sie mich einen Sprung machen, um Ihre Leidenschaft für das Theater zu ergründen. Bevor Sie Schauspiel studiert haben, an der Otto-Falkenberg-Schule in München und in Wuppertal auf der Bühne standen, haben Sie in Freiburg Physik und Philosophie studiert. Wie kommt es zu so einem Gesinnungswandel?
Ich glaube, der Gesinnungswandel war für mich gar nicht so erlebbar, wie das von außen scheint. Die Frage wird mir öfters gestellt, wie kann das denn passieren? Man ist hat eigentlich Physik studiert und jetzt kommt man von der Philosophie, liegt ja vielleicht noch ein bisschen näher, aber jetzt kommt man von da aus zum Theater. Das verbindende Element ist meine Neugier. Ich war und bin zum Glück immer noch neugierig, möchte was von der Welt wissen und in der Physik habe ich und vor allen Dingen Mathematik habe ich am Anfang studiert. Ich habe das Studium ja nicht abgeschlossen, sondern nur so bis zum Vordiplom. Aber das war wahnsinnig spannend und ich finde das immer noch spannend, finde das ein spannendes Thema. Dann habe ich aber für mich festgestellt, ich möchte was machen, wo ich noch mehr im Dialog stehe mit Menschen. Mich interessiert das, mit Sprache umzugehen. Und im Theater konnte ich mehr von meinen ganzen Interessen und den Dingen, auf die ich neugierig bin, vereinen, als ich das in der Physik tun konnte. Und irgendwie das Berufsbild, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich wirklich forschen will, dann bin ich plötzlich ganz schön einsam mit dem, was ich thematisch da habe. Und das versteht vielleicht irgendwer in Neuseeland oder so, mit dem ich mich dann wirklich darüber noch unterhalten kann, was ich da eigentlich mache. Ich glaube, ich bin ein zu kommunikativer Mensch dafür und das ist mir wichtig.
Wenn der Intendant und Regisseur auch Schauspieler ist, ist das von Vorteil für das Verständnis von Schauspielernöten? Und würden Sie denn ab und zu gerne auch wieder in eine Rolle schlüpfen?
Also ich habe ja tatsächlich eine ganze Menge gespielt, bevor ich Regisseur wurde. Ich bin ja zur Schauspielschule gegangen, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Aber schon bevor ich das tat, habe ich auch inszeniert in einer studentischen Gruppe und habe mir damals tatsächlich ganz naiv gedacht, ja, ich möchte irgendwann mal gerne auch Regie führen. Vielleicht ist und musste mich so entscheiden, studiere ich jetzt Regie, studiere ich Schauspiel und habe dann ganz naiv gedacht, nee, das kann ja nicht schaden, wenn ich auch was davon weiß, wie man das macht und ich spiele auch gerne. Und das hat sich ehrlich, das war gar nicht so naiv und dumm. Das ist tatsächlich bis heute so, dass ich das Gefühl habe, es ist schon auch gut zu wissen, was passiert da auf der Bühne, was brauche ich als Schauspieler eigentlich? Und gerade im Umgang mit dem Text, mit Haltungen, die ich auf der Bühne vertreten möchte, hilft mir das natürlich schon auch zu sehen, was macht da jemand und wie kann ich ihm erklären, was ich jetzt gerade schauspielerisch wichtig finde. Ich habe das Gefühl, als Intendant spiele ich sowieso sehr viel, auch wenn ich inszeniere, wenn ich mit den Schauspielern arbeite. Deswegen würde ich nicht sagen, ich vermisse das Spielen auf der Bühne. Ich habe es jetzt auch sehr lange nicht mehr getan. Ich hätte schon auch Respekt davor, weil das ist schon auch eine ganz spezielle Art der Konzentration und kostet viel Kraft. Also ich würde nicht grundsätzlich sagen, ich kann es mir nicht mehr vorstellen, aber ich fühle mich auch sehr, sehr wohl als Regisseur.
Dann konzentrieren wir uns jetzt auf den aktuellen Programmflyer für diesen Sommer. Wie viele Neuproduktionen gibt es? Was erwartet uns?
Also auf der Treppe, wir haben über den Besuch der alten Dame schon gesprochen. Dann gibt es eine weitere Neuproduktion, nämlich das Musical Hairspray. Ein ganz großartiges Musical, finde ich. Sehr, sehr unterhaltsam, weil wir über das Unterhaltsame gesprochen haben. Das ist was, was auch toll in den Sommer passt, wenn man vor dieser tollen Kulisse da sitzt und gerade wenn das Licht dann dazukommt. Und wir haben ja wirklich eine große Liveband. Wir haben tolle Sänger. Das heißt, musikalisch findet das auch auf einer wirklich hohen Qualität statt. Und trotzdem ist die Geschichte auch eine Geschichte, die, ja, was sehr ernst ist, geht stark um Ausgrenzung und dazugehören wollen. Ich finde es immer noch, auch wenn sie nicht heute spielt, eine moderne Geschichte. Das ist unser großes Musical. Wir haben eine Wiederaufnahme wie im Himmel auf der großen Treppe. Und dann haben wir eine ganze Menge im neuen Globe. Eine Premiere hatten wir schon, das Kinderstück Esel, Hund, Katze, Hahn, also eine Bearbeitung von den Bremer Stadtmusikanten mit sehr viel Musik. Wir nennen es ein Ausreißerstück mit viel Musik, mit Kinderliedern, Wiegenliedern und Volksliedern, die eigentlich vielleicht eher die Generation kennt, die jetzt nicht jung ist, aber gleichzeitig entdecken wir die auf eine spielerische Art und Weise da wieder. Ganz tolle Produktion geworden, finde ich. Dann haben wir ein Schauspiel auch, eine Komödie von unserem großen Komödienschreiber Molière, Der eingebildete Kranke, in der Regie von Marco Krämer-Eis. Ein tolles Stück und sicherlich ein lustvolles Stück. Und dann gibt es noch einen musikalischen Abend, den wir auch neu produzieren. Der schönste Tag im Leben, den habe ich selber mitgeschrieben, zusammen mit Dominik Dietrich, dem Bandleader von der Band Tante Polly, mit der wir schon sehr oft zusammengearbeitet haben. Auch da hatten wir schon eine Vorpremiere. Die offizielle Premiere steht noch vor der Tür. Aber wir haben schon 3 Voraufführungen gehabt und ich kann sagen, dass das Stück auch hervorragend funktioniert und Spaß macht, sehr unterhaltsam ist.
Ich darf dran erinnern, wir hatten uns ja drüber unterhalten im Vorfeld, ein Lieblingsliederabend mit Hochzeitsgästen, aber ohne Hochzeitspaar.
Ja, das Hochzeitspaar wird erwartet. Die Freunde und Bekannte des Brautpaars haben sich ganz viel ausgedacht und eine Band gegründet, eine Hochzeitsband extra. Und wenn der Abend losgeht, ist das noch ganz gut, dass das Brautpaar noch nicht da ist, weil man noch ein bisschen proben kann, man kann noch einen Soundcheck machen. Aber dann irgendwann dauert das immer länger und die Band fängt dann an, einen Teil des Programms schon mal zu machen, auch ein paar Hochzeitsspiele und irgendwie damit umzugehen. Was macht man denn, wenn jetzt auf einer Hochzeit das Brautpaar noch nicht auftaucht? Das ist sehr lustig, aber gleichzeitig sieht man natürlich diese großen Erwartungen, die an so eine Hochzeit gestellt werden, dass alles immer perfekt sein muss und alles möglichst genau sein muss. Ich glaube, da erkennen sich viele drin wieder, die auf Hochzeiten waren. Aber unser großer Spaß ist natürlich tatsächlich die Musik an diesem Abend und es sind alles deutschsprachige Songs, die in irgendeiner Form mit Liebe zu tun haben.
Als Tanzfreundin interessiert mich natürlich das Stück Quest von Flock. Da kommt ja erstmals eine Tanzuraufführung ins Haller Neue Globe, bevor diese Produktion danach auf Tournee geht durch die USA. Und das klingt ja ungewöhnlich, von Schwäbisch Hall in die Welt.
Ja, das ist, aber so ist, sind natürlich auch die Geschichten derjenigen, die es machen manchmal, dass sie irgendwo starten, wie in der Stadt Schwäbisch Hall, und das ist ja durchaus eine interessante Kulturstadt hier, finde ich. Florian Lochner, der diese Gruppe leitet mit seiner Partnerin zusammen, kommt hier ganz aus der Nähe, aus der Region, und ist wirklich in der Welt gewesen, viel in den USA, da arbeitet er auch hauptsächlich, hat in Stuttgart getanzt und interessiert sich aber dafür, auch den Tanz sozusagen wieder zurückzubringen aufs Land. Das ist ja eines der Genres, die man gab. Wir haben viel Musiktheater, wir haben viel Sprechtheater, aber den Tanz muss man erstmal gucken, wo findet man das hier in der Nähe. Und er hat gesagt, mich interessiert das, das genau hier zu machen und genau hier damit zu starten. So ist das zustande gekommen und ich habe natürlich gesagt, ich finde das total spannend. Ich finde gerade körperliche Erzählweisen im Theater sowieso faszinierend. Und ich habe ja einige Abende von ihm jetzt inzwischen gesehen und mag auch seine sehr eigene Tanzsprache, die er gefunden hat, sehr. Ich finde, das ist sehr klug, sehr fein. Mich begeistert das tatsächlich und deswegen habe ich mit ihm gesprochen, ob er nicht dazu Lust hat, und er hat sofort gesagt, ja, ich wollte auch schon fragen. Also wir haben uns da gut gefunden und deswegen wird tatsächlich hier die Premiere und sogar Uraufführung dieses Stücks Quest im Sommer stattfinden.
Woher kommen denn die Zuschauer der Freilichtspiele? Sie spielen ja das ganze Jahr. Woher kommen sie im Sommer und wer kommt im Winter?
Ja, das ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich. Im Sommer haben wir ja über 60.000 Zuschauer natürlich, meistens hier, die kommen natürlich nicht nur aus der Region, sondern zum Teil auch von weit weg, aber zumindest aus der weiten Region, also bis Stuttgart, würde ich sagen, ist unser großer Teil der Zuschauer. Und man merkt auch ganz stark, natürlich auch Leute aus der Region laden Leute hierhin ein und sagen, hier, wir haben was ganz Besonderes, bringen ihre Freunde, Verwandten mit. Einmal im Jahr trifft man sich dann bei den Freilichtspielen. Im Winter ist das sicherlich so, dass die Region ein bisschen kleiner wird, glaube ich. Also auch da kommen immer wieder schon von weiter Leute her, stellen wir jetzt auch fest. Aber auch unsere Programmausrichtung ist da sehr stark. Wir wollen für die Leute hier was machen, wollen ihnen auch vielleicht was Besonderes bieten, was man sonst nicht so einfach hier zu sehen kriegt. Im Winter haben wir ganz viele Gastspiele auch da, ganz unterschiedliche Gruppen, ganz unterschiedliche Genres, die wir präsentieren. Da machen wir auch den Bogen noch ein bisschen weiter auf, als wir das im Sommer tun.
Sommertheater vor der Kulisse von St. Michael und seiner Freitrippe mit ihren halsbrecherisch wirkenden 54 Stufen, das ist immer auch ein Event, eine Kinoleinwand mit Breitwandoptik. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie denn in der kommenden Spielzeit und ab wann ist der Intendant zufrieden?
Also ich rechne tatsächlich wieder damit, dass wir über 60.000 Zuschauer haben. Es gab ja in der Pandemie da durchaus ein bisschen Knick. Im Moment sieht das aber gut aus. Wir haben auch einen guten Vorverkauf gerade. Die Nachfrage nach diesem Event, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist groß. Es macht ja auch großen Spaß, auf diesem wirklich tollen Marktplatz Theater zu sehen. Meine Zufriedenheit misst sich natürlich nicht nur an Zahlen. Ich muss vor allen Dingen sehen, dass wir unser Geld wieder einspielen, was wir ausgeben, dass ich meine ganzen Mitarbeiter, wir haben über 200 Mitarbeiter, auch in dieser Spielzeit wieder, dass ich die alle bezahlen kann. Wir versuchen ja nicht, Geld zu verdienen, aber ich muss natürlich gucken, dass ich genug habe, um alle Kosten decken zu können. Das ist so die intendantische Zufriedenheit, aber als Künstler geht es mir vor allen Dingen ja darum, dass wir wirklich unterhalten, dass unser Publikum Lust hat, dass sie dabei sind, dass wir verständlich für die erzählen oder mitreißend erzählen, dass wirklich ein Erlebnis stattfindet. Also meine Konzentration im Arbeiten ist eigentlich meistens eine inhaltliche. Ich gucke wirklich dahin, wie kriege ich das, was wir gerade wollen, erzählt, wen kann ich mir dazu holen, welche verbündeten Mitarbeiter habe ich. Und in meiner Erfahrung ist es so, wenn wir das gut machen und wenn wir begeistern, dann funktioniert das schon auch irgendwie finanziell.
Ich darf mal provozieren. Was ist denn dran am Vorurteil, Freilichtspiele sind altbacken?
Das ist zumindest das Vorurteil, was ich, bevor ich wirklich zu den Freilichtspielen kam, auch hatte. Also man will ja wichtiges Theater machen als junger Mensch und große Dinge erzählen und auch in den Formen sich ausprobieren, und ich hatte immer das Gefühl, Freilichttheater ist eben ein bisschen altbacken, das ist sehr konventionell, was da erzählt wird. Und eigentlich erst durch meine eigene Erfahrung, durch das Arbeiten draußen, habe ich festgestellt, das ist für mich gar nicht das Argument. Und ich sehe es auch gar nicht so, wir können Stoffe ganz häutig erzählen, wenn wir sie auch vielleicht ein bisschen anders erzählen, als wenn wir drin sind. Klar, der Ort ist anders, die Mittel sind etwas anders, aber ich denke ja, wenn ich inszeniere und arbeite, eigentlich gar nicht so anders, als ich das sonst auch tun würde. Also das, ich habe festgestellt, das hängt ja davon ab, wer macht das Freilichttheater, und ich empfinde die Arbeit überhaupt nicht als altbacken, sondern habe das Gefühl, nein, es ist eine ganz große Chance da drin. Was ich schon tue, ist natürlich, dass ich für ein Publikum erzähle, was sehr unterschiedlich ist, sehr heterogen. Es gibt also Zuschauer, die ganz, ganz viel Theatererfahrung haben, die auch mit Theaterformen Erfahrung haben. Und es gibt welche, die gehen zum ersten Mal ins Theater oder gehen nur zu den Freilichtspielen. Und die Herausforderung ist, aber das genau interessiert mich, wie schaffe ich das für die alle zu erzählen? Und das ist natürlich ein bisschen ähnlich wie bei Shakespeare, der auch für sehr, sehr unterschiedlich, das sieht man da ja schon in der Architektur, für die Leute, die oben sitzen, die viel Geld haben, und für die Leute, die unten stehen, erzählen musste und wollte, der das übrigens auch durchaus unter kommerziellen Gesichtspunkten halten musste, damit er immer wieder weiterarbeiten konnte und Geld für seine nächste Produktion hatte.
Herr Doll, Sie haben es erwähnt, Freilichtspiele müssen auch kommerziell denken. Wie hoch ist denn das Gesamtbudget der Freilichtspiele?
Also wir liegen in diesem Jahr über 4 Millionen, die ich brauche, um das Programm stattfinden lassen zu können. Und davon müssen wir auch einen sehr, sehr großen Teil selber erwirtschaften. Also dass die Tickets, die ja bei uns, wenn man zum Beispiel im Musical guckt, gar nicht mal so teuer sind.
Was kostet?
Also ein Ticket, ich glaube, das teuerste liegt ungefähr bei 60 €. Und Jugendliche können bei uns überhaupt, das ist auch neu in diesem Jahr, generell für 10 € auf jedem Platz sitzen. Wenn man überlegt, wie viel das kostet, meinetwegen in Stuttgart oder in Hamburg, sich ein Musical anzugucken, und da sieht man ja die gleichen Sänger, da stehen die gleichen Leute auf der Bühne, ist das günstig. Und wir funktionieren nur, weil wir auch einen wirklich großen Zuschauerraum haben und eine kurze Saison, in der wir dann aber eben schaffen müssen, dass auch Leute da sind. Wir müssen also ungefähr fast 3 Millionen selber erwirtschaften von diesen 4 Millionen. Der Rest sind Zuschüsse von Stadt, Land, Sponsoring kommt natürlich dann auch noch dazu.
Ja. Theaterpädagogik spielt ja auch eine große Rolle. Man muss Theater schauen lernen, haben Sie mir mal gesagt, und nicht nur Sie. Läuft oder funktioniert das ganze Jahr über?
Ja, das ist was bei Freilichtspielen natürlich noch gar nicht so lange da ist und hat mit unserer Ausrichtung darauf, dass wir wirklich hier für die Stadt Theater machen wollen, sehr stark zu tun. Mein Vorgänger hat das hier schon sehr aktiv begonnen und ich habe das ähnlich in Gandersheim gemacht. Das war einer der Punkte, über die wir uns auch im Vorfeld, als wir uns kennenlernten, schon gut unterhalten konnten. Und für mich war das ganz selbstverständlich, das hier auch fortzusetzen. Wir haben viele theaterpädagogische Angebote, unter anderem, glaube ich, über 150 vorbereitende Workshops in dieser Saison wieder für Schulen, die also sozusagen vorher vorbereitet werden auf ihren Theaterbesuch. Wir haben eine Premierenklasse, die uns besucht. Wir haben eine Schule oder eine ganze Jahrgangsstufe, die schreibt über ihre Erfahrungen beim Theater, guckt sich hinter den Kulissen alles an. Wir haben ein Jugendensemble, was spielt. In diesem Jahr haben wir ein Bürgerprojekt, ein großes, Momo, auch ein Teil unseres Programms, bei dem Schauspieler und Laien mitarbeiten. Und zwar tatsächlich in einer Altersrange von 10 bis 80 Jahre. Völlig faszinierend, wie die miteinander und wie konzentriert die miteinander arbeiten. Das ist ein ganz tolles Stück geworden. Und wir beschäftigen im Moment 2,5 Theaterpädagogen eigentlich, die das versuchen. Aber tatsächlich der ganze Betrieb arbeitet da auch mit. Und wir haben einen ganz, ganz tollen ehrenamtlichen Theaterscout, 2 eigentlich, die auch ganz viele Workshops übernehmen, sonst könnten wir das so auch nicht leisten. Mir ist das ein extrem wichtiges Thema, auch gerade junge Leute ranzuführen ans Theater, aber auch Älteren zu vermitteln, das ist euer Theater. Also wir machen das Theater ja nicht für uns nur, sondern tatsächlich auch für die Stadt und für die Menschen, die hier sind. Und je stärker die sich damit identifizieren, desto besser ist das, glaube ich, unter anderem auch, weil die Stadt ja auch Geld dafür bezahlt.
Einen schönen Abend haben, das geht auch mit Shakespeare und Schiller, ist ein Credo der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Wäre da noch das Wetter, die große Unbekannte? Es könnte regnen und ist immer ein Abenteuer. Jetzt kann man sagen, no risk, no fun. Wann wird eine Vorstellung abgebrochen und hat der Zuschauer Regressansprüche?
Also bei uns wird grundsätzlich, wenn es irgendwie geht, gespielt. Also wir sagen auch nicht frühzeitig ab, also da müsste schon was extra, habe ich bisher noch nie gemacht, weil selbst Unwetterwarnungen oder so sind dann ja meistens sehr, sehr lokal und wir beobachten natürlich vor einer Vorstellung sehr genau, was passiert denn in der nächsten Zeit. Aber wenn wir irgendwie können, wird gespielt, auch wenn es regnet durchaus noch. Die Zuschauer wappnen sich da meistens ganz gut gegen, das sollte man aber auch, dass sie irgendwelche Regen Pellerinen haben, unter denen sie dann sitzen können. Und wenn wir abbrechen, hat das meistens eher mit dem zu tun, geht das auf der Bühne noch. Regressansprüche entstehen. Also eigentlich ist es bei uns offiziell so, dass in dem Moment, wo wir anfangen, das Risiko beim Publikum liegt. Wenn wir aber natürlich schon wissen, gleich wird's regnen, das bringt uns auch manchmal in Schwierigkeiten, dann wäre es ja unfair anzufangen. Deswegen fangen wir dann manchmal auch an, wenn wir das Gefühl haben, es besteht noch eine Chance. Wenn wir das aber unter solchen Umständen tun, gehen wir da schon kulant mit um. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn wir davon ausgehen können, wir kommen irgendwie durch und spielen, dann hat man unter Umständen auch mal Pech gehabt. Passiert aber extrem selten, muss man sagen. Also im letzten Jahr haben wir, glaube ich, eine Vorstellung nicht zu Ende gespielt und eine konnte gar nicht stattfinden. Notfalls machen wir halt eine Pause und warten 20 Minuten, bis der Regenschauer vorbei ist und dann geht's weiter.
Tatsächlich scheinen die Regenwolken über Hall hinwegzuziehen. Das darf ich als langjährige Freilichtbesucherin bestätigen. Aber wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Ja, für mich ist das, ich bin ja so ein bisschen Wetterexperte hier inzwischen geworden, hat das tatsächlich damit zu tun, wenn wir eine Westlage haben und das Wetter von Westen kommt, dann kann ich das auch ziemlich gut absehen, was passieren wird. Dann sieht das manchmal so aus, als wenn es gleich regnet, aber auch in den Prognosen, die man dann sehen kann. Aber sehr oft regnet dann der Regen schon über Meinhardter Wald ab. Und hier ist das, als wenn sich der Himmel wunderbar teilt und es regnet dann gar nicht. Das schaffen die Voraussagen oft nicht gut vorauszusagen. Es gibt schon Wetterlagen, die schwieriger sind. Wenn es so von Süden reinkommt, kann ich das nicht so genau sagen. Aber wir haben sehr oft Westlagen und dann ist tatsächlich Schwäbisch Hall ein guter und geschützter Ort.
Ich denke, es gibt sie bereits, die Ideen und Pläne für das Jubiläum 100 Jahre Freilichtspiele Schwäbisch Hall im nächsten Jahr, Herr Doll. Ein für die Freilichtspiele wie für die Stadt wichtiges Datum. Lassen Sie uns doch ein bisschen teasern für 2025.
Ja, so ganz viel verraten möchte ich immer nicht, weil wir den Spielplan noch nicht öffentlich bekannt gegeben haben. Aber was ich sagen kann, das Thema Jedermann, da haben wir ja unsere Sendung mit begonnen, wird natürlich auf jeden Fall präsent sein in dem Jahr. Wir werden ein sehr besonderes Musical auf die Bühne bringen, was wir uns sonst auch eigentlich gar nicht leisten könnten. Aber wir haben gesagt, in diesem Jubiläumsjahr wollen wir es schon ein bisschen krachen lassen. So, und jetzt kann dann jeder schon ein bisschen raten, was sein will. Was ich sagen kann, ist, dass das Thema Romeo und Julia auf verschiedenen Bühnen eine Rolle spielen wird.
Und es gibt ein internationales Jugendtheaterfestival.
Auch das gibt's. Auch das hat ein Jubiläum. Das findet nämlich zum 10. Mal statt. Das findet nur alle 2 Jahre statt. Ganz, ganz großartiges Ereignis, hat ja auch mit unserer Jugendarbeit zu tun, entwickelt schon unter meinem Vorgänger, findet das aber weiter statt und es kommen tatsächlich Gruppen aus aller Welt dahin, aus Afrika, aus, ich weiß nicht, wer jetzt im nächsten Jahr da ist, aber wir haben schon Gruppen aus der Türkei zu Gast gehabt, aus Griechenland, aus Finnland, natürlich auch deutsche Gruppen und es ist ein wahnsinnig tolle Form der Begegnung, sich mit Theater zu begegnen. Also vor allen Dingen auch für die Jugendlichen, die da mitmachen können, wirklich auch Sprachen zu finden und über das Theater sich ausdrücken zu können, voneinander zu lernen, was interessiert euch, wie spielt ihr eigentlich Theater, aber natürlich auch, welche Themen beschäftigen euch. Und als Zuschauer kann ich aber auch sagen, es ist auch völlig faszinierend. Also da kann man auch nur zu einladen. Die Vorstellungen werden alle umsonst sein. Also man, also umsonst hört sich so komisch an, aber mit freiem Eintritt. Ganz toll ist immer die Abschlusspräsentation, wenn die Spieler bringen einerseits ihre eigenen Stoffe mit, ihre eigenen Produktionen, aber über diese Woche wird dann eben in Workshops auch was erarbeitet und dann kann man sehen, wie schaffen die es miteinander zu erzählen. Ganz, ganz toll, mit einer ganz tollen Stimmung wirklich auch, kann man jeden Jugendlichen, aber auch Erwachsenen nur zu einladen, sich da was anzuschauen.
Herr Doll, zum Schluss. Theater machen in Hall in der 8. Spielzeit. Wie fühlt sich das an?
Vor allen Dingen sind diese 8 Jahre ganz schön schnell rumgegangen, muss ich sagen. Ich habe ja irgendwie immer sehr, sehr große Ausnahmejahre gehabt. Am Anfang, im ersten Jahr, war gerade das neue, das Globe nicht mehr da. Das war schon abgebaut. Es gab aber noch kein neues. Da musste ich mir ein Zelt ausdenken, in dem wir gespielt haben. Im nächsten Jahr sollte das Globe dann stehen, stand aber auch nicht. Dann haben wir so einen ganz großen Theaterspaziergang gemacht und auch wieder das Kinderstück in der Hahnhalle gespielt. Dann wurde das neue Globe eröffnet. Das war schon wieder eine Ausnahmespielzeit, weil das natürlich ein großes Event ist und auch für mich. Ich habe damals gedacht, das ist das anstrengendste Jahr meines Lebens, weil ich ja gleichzeitig Bauherr war und eröffnet habe und auch die Eröffnungsinszenierung gemacht habe. Es war wahnsinnig spannend. Dann hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir das endlich geschafft, jetzt wird's ruhiger. Dann kam die Pandemie.
Während der Schwäbisch Hall gespielt hat, ne?
Und wir haben weitergespielt, das war tatsächlich auch besonders. Ja, wir konnten auch ein bisschen später erst anfangen, aber wir haben sowohl auf der großen Treppe, da waren wir ja draußen, als auch vor dem Globe dann gespielt. Und im nächsten Jahr war das, 21, war das ja immer noch ein bisschen schwierig. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin überhaupt nie zur Ruhe gekommen. Das ist vielleicht, was ich mir im Moment so ein bisschen wünsche. Jetzt habe ich aber die 100 Jahre vor mir. Das wird wieder eine spannende, aufregende Spielzeit im nächsten Jahr. Aber manchmal ist das so mein Gefühl, so jetzt brauche ich für mich auch als Künstler nochmal so ein bisschen Platz zum Durchatmen. Und das merke ich natürlich auch, dadurch, dass wir so ein ganzjähriger Betrieb geworden sind, mit vielen Mitarbeitern, die jetzt das ganze Jahr auch da sind, müssen wir uns auch noch mal anders, wir erfinden uns im Theater ja ohnehin immer neu, aber wir müssen uns auch noch mal ganz neu erfinden. Aber ich bin weiter neugierig und das hält mich im Moment auch noch hier, auch künstlerisch, dass ich das Gefühl habe, es gibt noch sehr viel zu entdecken, es gibt viele Herausforderungen, es gibt auch viele Möglichkeiten, diese Freilichtspiele noch weiter zu entwickeln mit der Stadt und auch mit unserem Publikum und ich freue mich da weiter drauf.
Herzlichen Dank, Herr Doll, und toi 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 für die neue Spielzeit. Herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sehen uns in Hall.
Auch darauf freue ich mich.